Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM-Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer am zweiten Sonntag im Monat von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken, mitreden.
Guten Morgen, hier ist Radio FreeFM. Hier ist der
Max natürlich auch mal wieder mit dabei.
Mein Name ist Michael Trost und die Sendung, eigentlich wollte ich das gerade sagen. Ach so. Die Sendung heißt
Lokaltermin.
Die Lokaltermin-Sendung am heutigen 9. Juli 2017. Ja, Thema ist die Inklusion und dazu haben wir wieder zwei Gäste, wie immer im Lokaltermin hier im Studio. Und ich freue mich ganz besonders, dass es geklappt hat. Ich begrüße zum einen Kirsten Jakob.
Hallo.
Kirsten. Und zum anderen den Oliver Arnold. Hallo Oliver.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid, euch Zeit genommen habt und hier heute Morgen bei Radio Free FM mit uns eine Stunde über das Thema Inklusion sprechen werdet. Ich würde sagen, damit wir euch besser kennenlernen, machen wir eine kurze Vorstellrunde. Jeder von euch einfach ganz kurz, wer ist da oder wer seid ihr? Wie ist der Bezug bei euch zum Thema? Und einfach eine kurze Orientierung für unsere Hörer.
Ja, hallo, guten Morgen, ich bin Kirsten Jakob, ich komme von Inklusion in Ulm. Wir sind eine Gruppe von Eltern und Angehörigen von Menschen mit Behinderung. Wir sind Teil der Bewegung Gemeinsam Leben, Gemeinsam Lernen und wir setzen uns ein für die Teilhabe, also für das Dabeisein unserer Kinder in allen Bereichen der Gesellschaft, Beruf, Schule, Wohnen, überall.
Und mein Name ist Oliver Arnold, ich bin der Inklusionsbeauftragte der Stadt Ulm jetzt seit knapp anderthalb Jahren. Bei dem, was ich tue, das ist jetzt so mit in Kürze schwierig zu beantworten, weil es für diese Stelle explizite gesetzliche Grundlagen gibt, aber ganz vereinfacht ausgedrückt ist ein Großteil meiner Arbeit die Beratung der Stadtverwaltung und des Gemeinderats bei Maßnahmen, die helfen, die Stadt Ulm noch inklusiver zu machen und zum anderen auch die Beratung von Betroffenen im Sinne eines Ombudsmanns, also dann, wenn jemand sagt, er wird aufgrund Behinderung diskriminiert oder benachteiligt oder übervorteilt, dann kann er sich an mich wenden und ich gucke dann, ob wir den Knoten zum Platzen kriegen.
Gibt es so eine Stelle denn schon immer, Oliver, oder ist das eine Funktion, die auch im Rahmen der ganzen Idee und Thematik Inklusion geschaffen wurde?
Das ist tatsächlich so, dass das relativ neu ist. Also es gab in Ulm schon immer ehrenamtliche Behindertenbeauftragte. Lang, bevor es mal eine Stelle noch gab, haben Betroffene im Wechsel dieses Amt beratend für die Stadt begleitet. Es ist aber so, dass das Land Baden-Württemberg im Ende 2014 das Landesbehindertengleichstellungsgesetz verabschiedet hat und in diesem Gesetz ist eben festgeschrieben, dass zum einen die Landkreise, aber auch die großen Städte, also wie Ulm, Stuttgart, Karlsruhe, Heidelberg und so weiter, eben eine Stelle eines kommunalen Behindertenbeauftragten zu schaffen und einzurichten haben. Der Gesetzgeber hat dabei den Kommunen freie Hand gelassen, ob sie diese Stellen ehren- oder hauptamtlich besetzen wollen. Ich bin jetzt zum Beispiel jemand, der dieses Amt hauptamtlich ausübt. Also bin im Grunde genommen eigentlich ein ganz normaler Angestellter von der Stadt Ulm, aber durch diesen gesetzlichen Hintergrund in einer etwas exotischen Funktion. Es steht im Gesetz zum Beispiel drin, dass diese Beauftragten unabhängig und weisungsungebunden sind. Das heißt, die Stadt selber hat normale dienstrechtliche Aufsicht über mich, klar, ich habe eine Arbeitszeit, die ich einzuhalten habe und ich sollte vielleicht auch keine goldenen Löffel mitnehmen, aber von dem, was ich inhaltlich mache, hat mir der Gesetzgeber weitestgehend freie Hand gegeben und das ist insbesondere, wenn Sie jetzt an diese Ombudsfunktion denken, natürlich auch nötig.
Bist du dann ganz alleine oder hast du noch ein weiteres Team in deinem Rücken?
Ich bin absoluter Einzelkämpfer, wie meine anderen Kollegen in den Städten und Landkreisen auch. Wir sind aber untereinander relativ gut vernetzt. Das geht von regelmäßigen Treffen, die stattfinden. Wie gesagt, diese Stellen sind neu und es muss natürlich jetzt nicht sein, dass irgendwie 40 Mal im Land das Rad neu erfunden wird. Das heißt, wir tauschen uns aus. Wie läuft es bei euch? Wie macht ihr solche Geschichten? Es gibt auch eine Mailingliste, die ist ganz sinnvoll, wenn ich eine Anfrage reinkriege, wo erstmal denke, ups, das hatte ich noch nie, keine Ahnung. Hat da jemand anders eine Erfahrung? Dann kann ich mir da relativ kurzfristig eine Rückmeldung von meinen Kollegen holen und so geht es eigentlich ganz gut.
Vielleicht, ich denke am Anfang, Oliver, Kirsten, sollten wir mal definieren, was genau eigentlich Inklusion bedeutet. Ich glaube, die meisten werden grob wissen, ja, es ist halt irgendwo vielleicht Integration von Behinderten. Vielleicht geben wir einfach mal eine Kurzdefinition, was was da dahinter steckt und gegebenenfalls muss man auch vielleicht ausgrenzen, was es eher nicht ist. Das könnte ja auch sein, dass Dinge nicht damit gemeint sind. Könntet ihr da vielleicht mal so ganz grob die Systeme einordnen, dass man weiß, von was wir auch sprechen?
Ja, gerne. Also für uns als Betroffene, also als anwaltschaftliche Vertretung unserer Kinder, sehen wir das natürlich so, dass Inklusion für uns bedeutet, dass unsere Kinder und unsere Angehörige an dem gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Dass also ihre Bedürfnisse, die sie erfüllt haben müssen, die Voraussetzungen, die notwendig sind, um überhaupt teilhaben zu können, erfüllt werden. Und das bezieht sich auf ganz viele Bereiche. Und so ein Inklusionsbeauftragter, ein Hauptamtlicher in der Stadt Ulm ist schon mal ein Anfang. Das ist gut. Und umso besser ist es jetzt noch, wenn die Stadtverwaltung auch auf alles hört und alles umsetzt, was der Herr Arnold empfiehlt. Das ist nämlich dann der nächste entscheidende Punkt.
Aha. Danke für den Lorbeer. Ja, im Prinzip aus betroffenen Sicht schlüssig erklärt. Da habe ich wenig hinzuzufügen. Allgemein gesagt bedeutet Inklusion eben eine Gesellschaft, in der jeder Mensch akzeptiert wird und gleichberechtigt und selbstbestimmt an dieser teilhaben kann. Und das ist unabhängig, was der von Geschlecht hat, das ist unabhängig, was der von Alter hat oder was von der Herkunft. Das ist auch unabhängig von einer Welt oder einer Glaubensanschauung oder von dem Bildungsstand. Und es ist natürlich auch unabhängig davon, ob er jetzt ein Handicap in irgendeiner Form hat, wie auch immer. Das Spannende an Inklusion, wenn man das zu Ende denkt, Sie haben vorhin den Begriff Integration genommen. Also Inklusion ist eigentlich noch ein Schritt weiter. Also ich hole vielleicht mal ganz kurz aus, ich versuche es kurzweilig zu machen. Wenn Sie an, ich sage jetzt mal, totalitäre Zeiten denken, ans Dritte Reich zum Beispiel, da hat man das Ganze im Prinzip über Exklusion gemacht. Also zur Gesellschaft gehört hat, wer, keine Ahnung, nach der Rassepolitik eben arisch war, wer dementsprechend die Treue dem Führer geschworen hat und so weiter. Ja. Das ist, glaube ich, ein Kapitel, das muss man auch nicht weiter vertiefen. Man hat dann in der Nachkriegszeit angefangen, dass man gesagt hat, okay, wir müssen für Menschen, die besondere Bedürfnisse haben, also jetzt nehmen wir eben das klassische Beispiel, ein Mensch, der eine ganz schwere körperliche Behinderung hat, der hat besondere Bedürfnisse an das, was er an Unterbringung braucht, wie ein Zimmer ausgestattet sein muss, was er für medizinische oder pflegerische Betreuung braucht und so weiter. Und da hat man dann gesagt, okay, dafür brauchen wir spezialisierte Einrichtungen, die das abdecken können, und das ist dann auch in großem Stil so gemacht worden. Heißt aber vom gesellschaftlichen Modell, wir hatten die Leute immer noch irgendwo anders, also sozusagen der nicht behinderte Teil der Gesellschaft hat sich an der einen Stelle abgespielt und dieser spezialisiert Betreute, wie gesagt, vom Fürsorgegedanke nicht negativ, aber eben vom gesellschaftlichen Modell immer noch eine Form von Trennung. Und Integration ist eigentlich das, was heute überwiegend passiert, dass auch zum Beispiel Leute in solchen Einrichtungen sagen, wir wollen weg von dieser Fürsorgeidee, wir wollen stärker, dass Betroffene auch selber mitbestimmen können. Das heißt, die machen dann so Geschichten wie, es wird halt das Essen nicht mehr dreimal am Tag angeliefert, sondern die Heimbewohner kochen zusammen. Die überlegen sich, was wollen wir überhaupt kochen, wie wollen wir den Tag verbringen. Die bestimmen mit, wenn es um die Freizeitgestaltung geht oder auch um die Ausweitung von Angebote, die sie brauchen. Es werden stärker auch aus Einrichtungen raus Menschen in kleinere Einheiten übernommen, also in Wohneinheiten, die hier zum Beispiel in Ulm irgendwo mitten in der Stadt drin sind. So versucht man sozusagen, diese zwei Welten etwas mehr aneinander anzugleichen. Mhm. Und Inklusion wäre jetzt, wenn man es ganz zu Ende denkt, von der gesellschaftlichen Utopie eigentlich so, dass jetzt beim Beispiel Menschen mit Handicap zu bleiben, dass ein Mensch mit Behinderung irgendwo hier in der Stadt lebt, irgendwo auf dem freien Wohnungsmarkt, wie andere Menschen auch, dass der irgendwo hier in der Stadt arbeitet, dass der irgendwo hier seine Freizeit verbringt. Und eine inklusive Gesellschaft ist, wenn man es wirklich zu Ende denkt, eigentlich so, dass man sagt, in einer inklusiven Gesellschaft gibt es den Begriff normal nicht mehr. Und normal ist eigentlich nur, dass es Unterschiede gibt.
Mhm. Wenn ich vielleicht das mal ganz praktisches Beispiel jetzt, was der Oliver gesagt hat, aus Betroffenen Sicht, jeder Hörer, Oliver, kann sich jetzt mal überlegen, ob wir froh und dankbar und zufrieden wären, wenn wir mitbestimmen dürften, wie wir unsere Freizeit verbringen. Nicht wirklich, ne? Also nein. Und ganz genauso geht es auch zum Beispiel meinem Sohn, der hat eine geistige Behinderung, ausgeprägte Lernproblematik, und der möchte nicht mitbestimmen dürfen, wie er sein Leben verbringt, der möchte es selber bestimmen. können und dürfen. Und das ist eben der große Unterschied. Das ist alles, sage ich jetzt mal, oldschool. Ja, also für unsere Generation, für die Generation meines Sohnes, der ist nicht mehr dankbar dafür, dass für ihn fürgesorgt wird. Er ist erwachsen. Er hat das Recht auf freie Entfaltung seines Lebens und diesen Aspekt muss man würdigen. Also man muss ihm nicht helfen, man muss ihn nicht unterstützen, man muss ihn nicht bemitleiden, man muss ihm seine Freiheit zurückgeben und die Mittel, die er dafür braucht, zur Verfügung stellen, das ist Inklusion. Sind wir in der Realität noch ein klitzekleines Stückchen entfernt davon, aber dahin steuern wir.
Wir haben mal auf der Straße, beziehungsweise unser Dominik Köstler ist mal auf die Straße gegangen und hat einfach mal die Menschen gefragt, wie geht ihr mit Menschen eigentlich mit Behinderung um? Vielleicht auch so ein bisschen, um mal rauszufinden, wie selbstverständlich ist so ein Thema wie Inklusion heute schon. Wir haben da mal nur den O-Ton, den spielen wir jetzt einfach mal ein. Hören wir mal an, was die Menschen dem Dominik so gesagt haben. Free
FM. Wir waren auf der Straße unterwegs und haben die Leute befragt zum Thema Inklusion. Die erste Frage war, wie gehen Sie mit Menschen mit Behinderung um?
Eigentlich ganz normal. Ich beachte sie, ich respektiere sie so, wie sie sind. Also für mich sind die ganz normal.
Ganz normal. Es gibt keine Behinderung, sind alle gleich.
Tolerant und zuvorkommend.
Ich bin im Generationentreff auch tätig. Und ja, das sind auch Gehörlose, die ich auch im Service schon bewirtet habe und muss sagen, sind ganz wertvolle Menschen. War für mich eine Bereicherung, wo ich die eben im Service hatte, muss ich sagen. Ja.
Ach, sehr human eigentlich, normal, würde ich sagen. Free
FM. So, also mein Gefühl war, das ist durchaus schon akzeptiert. Es hat jetzt niemand irgendwie sich in einer Weise distanziert oder skeptisch geäußert. Max, oder wie war dein Gefühl?
Also so wie ich es empfunden habe, kein Mensch hat jetzt direkt gegen was solche Menschen, überhaupt gar nicht. Aber schon allein, gerade wie bei der letzten Aussage, wo wir gehört haben, das Wort normal schwebt bei jedem noch mit. Also niemand hat was dagegen, jeder akzeptiert das, ist froh darüber, aber dennoch ist noch so, ich sage mal, so eine Abgrenzung bei den Menschen irgendwo da. Also ich sage so, die letzte Hürde oder die letzte Grenze ist noch nicht so richtig gefallen, dass wir von einer Gemeinschaft sprechen können.
Da würde mich interessieren bei der Thematik, ich meine, man kennt den Begriff Inklusion jetzt schon eine ganze Weile, aber wisst ihr, wann das Thema eigentlich so aufgekommen ist? Ist es ein Thema, was jetzt erst wirklich 10, 20 Jahre alt ist? Oder wisst ihr, wann so die ersten Gedanken, also zum Beispiel zu meiner Schulzeit gab es sowas noch nicht. Heute hat man den Gedanken, dass man Menschen eben auch mit Behinderung inkludiert oder eben mit einbringt oder mit in die ganz normalen Schulen mit hineinnimmt. Zu meiner Zeit gab es das jetzt noch nicht. Wisst ihr das? Könnt ihr das ein bisschen zeitlich einordnen?
Ja, also es gab ja schon in den 70er Jahren in Deutschland die Krüppelbewegung, also die sich dann eben offensiv mit diesem Wort Krüppel selber bezeichnet haben, die versucht haben, Rechte von Menschen mit Behinderung durchzusetzen. International ist das, denke ich, auch in dieser Zeit der 60er, 70er entstanden, eben dieser Autonomiebestrebung, wo eben auch Emanzipation von Frauen ein großes gesellschaftliches Thema wurde. Die Emanzipation von Menschen mit Behinderung ist natürlich nicht in gleicher Weise, sage ich jetzt mal, betrifft jeden. Ja? Also Emanzipation von Frauen betrifft so circa 50% der Bevölkerung ganz direkt, ja, und dann die andere Hälfte dann indirekt. Insofern ist es natürlich langsamer gekommen, bis es sich komplett in den gesellschaftlichen Diskurs durchgesetzt hat. Ich denke, ein ganzes Stück vorangekommen ist es mit der UN-Charta der Rechte der Menschen mit Behinderung, die ja eigentlich nichts anderes gemacht hat, als das Einzelne nochmal aufgelistet hat, dass alle Menschenrechte eben auch für Menschen mit Behinderung gelten. Eigentlich eine Trivialität, wo man sich sagt, oh, es ist schade, dass die UN dieses extra so machen muss, aber das war nötig und das ist bis zum heutigen Tage und auch hier vor Ort nötig.
Genau, und die UN-Charta ist ein völkerrechtlich bindender Vertrag. Die Bundesrepublik Deutschland hat ihn 2009 ratifiziert. Spätestens da ist der Begriff Inklusion, glaube ich, auch in einer breiteren politischen und gesellschaftlichen Diskussion angekommen. Das Thema wird sicher auch noch weitergehen. Ich bin immer noch am Beispiel von deinem Sohn, der sagt, er möchte nicht mitbestimmen, sondern er möchte selbstbestimmt leben. Das ist ja das, was für die Personen, die im O-Ton als normal in Anführungszeichen bezeichnet wurde, ja eigentlich Realität ist. Und ich glaube auch nicht, dass ein Mensch, der jetzt sein Leben selbstbestimmt gestaltet, da bereit wäre, einen Schritt zurückzugehen, wenn er von dem Thema Behinderung auf einmal doch betroffen wird. Und insofern wird dieser Diskurs gesellschaftlich sicher noch wesentlich breiter sein, denn angeborene Behinderung, das ist ein Prozentsatz, der im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegt. Das heißt, die meisten Leute, die eine Behinderung haben, erwerben diese im Laufe ihres Lebens als Folge von einer schweren Krankheit. Also denken Sie an Diabetiker, wenn dann da ein Sehverlust auftritt oder wenn Gliedmaßen amputiert werden müssen oder infolge von einem Unfall beispielsweise. Also das heißt, die meisten Menschen werden erst im Laufe ihres Lebens davon betroffen.
Also jedenfalls, es gibt diese Idee schon etwas länger. Es ist auch als Menschenrecht mittlerweile hinterlegt, also es bewegt sich auf jeden Fall schon einiges. Früher ist man einfach noch nicht auf die Idee gekommen oder war einfach die Distanz zwischen behindert und nicht behindert zu groß oder was gab es da als, naja, sagen wir einfach, oder ist man einfach nicht auf den Gedanken gekommen, so dass man das Thema, dass es überhaupt diese Trennung in dieser Form, wie wir sie lange Bestand hatten und wie wir sie zum Teil vielleicht heute noch erleben, dass das überhaupt so entstanden ist, ist man einfach nicht vor auf die Idee gekommen oder?
Ja, eine gute Frage, kann man genauso, also mache ich wieder einen Vergleich zur Frauenbewegung, also meine Mutter musste noch meinen Vater bitten, den Arbeitsvertrag zu unterschreiben, als sie angefangen hat zu arbeiten, ja. Kann man sich auch sagen, warum ist in den 50er Jahren noch niemand auf die Idee gekommen, also es dauert sich, denke ich, einfach seine Zeit, bis sich so Ideen der Demokratie, der Freiheit, der Menschenrechte durchsetzen. Ich bin ja chronischer Optimist. Ich bin sicher, irgendwann ist es mal so weit, dass das flächendeckend sich durchgesetzt hat. Aber an manchen Stellen mehr, an manchen Stellen weniger ist es eben ein Prozess. Da sind wir noch nirgendwo hundertprozentig angekommen. Wenn ihr die Frauenbeauftragte der Stadt einladet, die wird auch noch viel erzählen können. Also die ist noch nicht arbeitslos, ja.
So ist es ja. Ich glaube, meine Mutter brauchte ja auch noch das Einverständnis des gesetzlichen Vertreters, ja, als sie mit 19 heiraten wollte, weil damals die Volljährigkeit, glaube ich, noch 21 war. Also,
ja. Also auf jeden Fall auch dort eine Entwicklung, du hast es angesprochen, halt auch mit Frauenrechten, die sich einfach so vielleicht, ja, ist das eine Idee, die vielleicht in den freiheitlich geprägteren Demokratien des Westens dann, wenn ich die oder euch richtig verstanden habe, dann auch so entstanden ist. Nicht in Ländern, die eben, naja, sagen wir mal, nicht diese Freiheit, nicht diese, ja, Menschen vielleicht irgendwo fördernde und in Freiheitsjahr einfach vermittelnde irgendwo Gedankenstruktur so hat. Ist das also, in dem Osten ist es ähnlich entstanden oder in den Ländern des, sagen wir mal, des Kommunismus?
Das kann man gar nicht so pauschal sagen. Aha. Also die UN-Behindertenrechtskonvention ist von weit über 100 Staaten ratifiziert oder sind es mehrere hundert, ich weiß gar nicht genau. Und da sind auch, ich habe den neulich mal reingelesen, da sind auch Länder dabei, wie der Iran zum Beispiel, also wo jetzt auch nicht von vornherein unterstellt hätte, dass die im Punkto Inklusion da unterwegs sind. Und es ist auch so, die UN hat auch ein Gremium, das die Umsetzung dieser Ratifizierung in den Mitgliedstaaten überwacht. Das heißt, die müssen da, also jeder Staat muss in bestimmten Zeitabständen vor dieser Kommission Rede und Antwort stehen. Und natürlich würde ich mal sagen, gibt es da in der Praxis Unterschiede. Aber grundsätzlich ist diese Idee eigentlich schon relativ weit fortgeschritten, finde ich.
Ja, also ich muss zugeben, ich kenne mich jetzt auch nicht aus mit der Umsetzung der UN-Charta in dem Iran. Allerdings möchte ich schon sagen, dass es auch eine Frage ist, was jetzt die gesellschaftliche Haltung von Leistung angeht, was direkt verknüpft ist mit dieser Art, wie man mit Menschen mit Behinderung umgeht. Und deswegen, ich weiß nicht, ob da entstanden, aber da sicherlich von großer Bedeutung eben für die westlichen Industrienationen, wo eben Menschen nach ihrer Leistung beurteilt werden, wie viel Leistung sie bringen können. Und da muss man eben sehen, dass das nicht das Kriterium ist bei der Charta der Menschenrechte, sondern ein Mensch hat Rechte, egal welche Leistung und welches Kompetenz er mitbringt.
Mhm. Schön. Das betrifft, glaube ich, nicht nur Syrien, weil sie jetzt sagen, weil du jetzt sagst Arbeitsleistung, sorry. Also ich weiß, dass man auch hier guckt, ob ein Mensch eine, da gibt es so einen Verwaltungsbegriff, so einen ganz sperrigen, wirtschaftlich blabla Dingsbums Arbeitsanteil verrichten kann und nachdem bemisst sich zum Beispiel, ob derjenige in Frage kommt für eine spezielle Fördermaßnahme. Also da gibt es dann zum Beispiel Programme, wo man sagt, da tun die was einen Tag über, aber es geht eigentlich eher um eine Tagesstrukturierung und nicht, dass da jetzt habe ich es wieder was wirtschaftlich Verwertbares, das war der Begriff, wow, dass da was wirtschaftliches Verwertbares dabei rauskommt. Und an der Stelle sieht man im Grunde genommen, da hat man dann tatsächlich doch noch eine Aufteilung.
Mhm. Schön. Ich gucke mal so gerade auf die Uhr. Max, ich glaube, wir spielen vielleicht mal eine Musik so ganz zwischendrin. 20 Minuten haben wir gesprochen. So, und dann haben wir was. Und zwar haben wir haben nicht heute ein Geburtstagskind, das uns zuhört. Und das ist der Noah. Noah, wir grüßen dich, wünschen dir alles Gute zu deinen Geburtstagen. Wir spielen die Altered Images. Und der Titel heißt, Max?
Happy Birthday.
Genau. Radio Free FM, wir sind zurück mit der Sendung.
Lokaltermin.
Genau. Und wir haben gerade ein bisschen über, naja, was ist Inklusion eigentlich? Wir haben gerade definiert, was letztendlich Inklusion bedeutet, was es eher nicht bedeutet. Vielleicht eine ergänzende Frage noch an euch. Gibt es da in irgendeiner Weise zwischen körperlicher und zwischen geistiger Behinderung Differenzierung oder das ist kein Unterschied letztlich in Bezug auf Inklusion, oder?
Also zumindest für meinen Bericht, ich kann sagen, dass ich diese Unterscheidung nicht mache. Wie gesagt, Inklusion schließt alle Menschen ein, jetzt mal unabhängig davon, was das für ein Handicap ist. Bedeutsam wird es bei mir eher auf einer praktischen Ebene, weil die unterschiedlichen Handicaps unterschiedliche Anforderungen stellen. Also ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Jemand, der im Rollstuhl in Ulm unterwegs ist, der ärgert sich relativ stark über das Kopfsteinpflaster im historischen Altstadtkern. Der würde sich einen möglichst flachen Belag wünschen. Der wünscht sich auch einen möglichst flachen Bordstein, dass er locker über die Straße rüberkommt. Ein sehbehinderter Mensch, der sich zum Beispiel mit so einem Taststock, also so einem Langstock fortbewegt, der ist ganz froh über unterschiedliche Bodenbeläge, weil die ihm eine Orientierung geben. Und der braucht zum Beispiel ganz dringend eine gewisse Bordsteinkantenhöhe, weil er sonst den Übergang zur Straße nicht mitbekommt. Also das heißt, auf der praktischen Ebene ist es dann sozusagen auch manchmal schwierig, allen Anforderungen gerecht zu werden, aber von der Wahrnehmung als solches spielt es keine Rolle.
Mhm. Von der praktischen Umsetzung gibt es einen Riesenunterschied. Es gibt einen gigantischen Unterschied zwischen Menschen mit Lernschwierigkeiten und Menschen ohne Lernschwierigkeiten, was die Verwirklichung dieses Menschenrechts angeht. Denn das wird Menschen ohne Einschränkung ihrer kognitiven Leistung, wird das ohne Probleme oder leichter zugestanden als Menschen mit dieser Einschränkung. Das merkt man zum Beispiel daran, dass viele Menschen dann sagen, ja, aber wenn jemand eine geistige Behinderung hat, wenn jemand stark eingeschränkt hat, dann kann er ja gar nicht selber über sein Leben bestimmen. Doch, das kann er. Wenn man ihm hilft, dann kann er das. Also jeder Mensch kann kommunizieren auf eine gewisse Art und Weise, auf seine eigene Art und Weise, und er kann einen Willen entwickeln. Und er braucht einfach, je nachdem, wie sehr stark er eingeschränkt ist, starke Unterstützung. Man kann das ganz leicht feststellen, wenn man jetzt mal Menschen ohne kognitive Einschränkungen fragt, der starke Spastiker ist und sich nicht artikulieren kann und zum Beispiel mit starkem Speichelfluss kämpft. Ja. Der kann einen IQ haben von 140, der wird in einem Geschäft nicht angeschaut, nur seine Begleitung wird angeschaut. Niemand redet mit ihm, nur seine Begleitung wird angesprochen. Wenn derjenige selbstständig leben möchte, kann es sein, dass er von seiner Kommune dann Bescheid bekommt. Man hätte das geprüft und es wäre die günstigste Möglichkeit, er würde in die Einrichtung XY ziehen. Er muss dann vor Gericht gehen und muss das gerichtlich durchkämpfen und hoffen, dass er dann Recht kriegt, dass er tatsächlich in seiner eigenen Wohnung bleiben kann oder in seine eigene Wohnung ziehen kann. Zum Beispiel auch bei meinem Sohn ist es so, wenn der eines Tages mal ausziehen wird, er ist jetzt erst 16,5, das hat also noch ein bisschen Zeit, aber wenn er eines Tages ausziehen wird, wird die Stadt Ulm darüber entscheiden, ob und wie viel Unterstützung er das für das Alleinewohnen bekommt. Und und danach wird sich die Entscheidung richten müssen, es sei denn, wir gewinnen bis dahin im Lotto oder eher, wie er lebt, wie er wohnt. Er kann nicht so wie mein anderer Sohn ohne Behinderung entscheiden, ich möchte alleine wohnen, ich möchte in einer WG wohnen, sondern er wird das machen müssen, was man ihm finanziert. Und das ist ein großer, großer Unterschied in der Umsetzung noch.
Ja.
Vielleicht noch mal ein praktisches Beispiel. Ich habe im Frühjahr eine Veranstaltung organisiert. Das war die Auftaktveranstaltung für unseren Aktionsplan Ulm inklusiv und stand also vor der Herausforderung, eine Veranstaltung zu organisieren, an der jeder Mensch jetzt unabhängig davon, was er für ein Handicap hat, teilnehmen kann. Das heißt, ich musste dann also gucken, brauche einen Veranstaltungsort, der einen barrierefreien Zugang hat. Das Gebäude hatte dann zum Beispiel einen Aufzug, wir haben auch nachgemessen, der war breit genug, dass die Rollstühle da reinpassen. Okay, dann wusste ich, es gibt Menschen, die hören sehr schlecht, dann haben wir also eine Hörverstärkungsanlage angemietet und eingerichtet, die dann nutzen konnten. Dann gibt es komplett gehörlose Menschen, da hatte ich dann eine Gebärdensprachdolmetscherin da, die das eben in Gebärdensprache übersetzt hat. Es gibt aber auch gehörlose Menschen, die Gebärdensprache nicht beherrschen. Das heißt, wir hatten auch noch eine sogenannte Schriftdolmetscherin. Das ist dann jemand, die sitzt am Computer und tippt in einer einfachen Sprache mit, was vorne am Mikrofon gesprochen worden ist. Das wird dann eine große Leinwand geworfen. Bei Sehbehinderten ging es dann eben hauptsächlich darum zu gucken, dass die den Raum erreichen können. Da ist ja dann das Hören weniger ein Problem. Und ich habe die Leute natürlich ja angehalten, möglichst keine Fachbegriffe, keine Schachtelsätze und so weiter zu verwenden. Also das Ganze bitte in einer einfachen Sprache, damit ein Mensch mit einer kognitiven Einschränkung dieser Veranstaltung folgen kann. Und dann war ich mir also ganz sicher, jetzt habe ich es gepackt, es passt. Alle, die kommen, werden an dieser Veranstaltung teilnehmen können. Dann kam eine Dame im Rollstuhl, die mir dann sagte, sie ist klaustrophob, sie kann nicht in diesen Aufzug rein. Mhm. Ich war also am Boden zerstört, ich musste dann tatsächlich doch eine Person unverrichteter Dinge wieder nach Hause schicken, also nicht ohne ihr meine Karte zu geben und sagen, rufen Sie mich an, ich besuche Sie dann zu Hause und dann kann ich Ihnen diese Inhalte vermitteln, aber das ist praktisch dann tatsächlich gar nicht so einfach, in alles zu denken und da lerne ich ja im Kontakt mit den Betroffenen jeden Tag dazu.
Mhm. Ja, wir haben auch mal, beziehungsweise Dominik, wir haben eben schon das erste Interview, die erste Minute gehört. Wir haben mal den Dominik, oder er hat, ist damit auf die Straße gegangen, er hat mal die Menschen gefragt, was bedeutet das für Sie eigentlich Inklusion? Hören wir mal rein, was jetzt die Menschen, die vielleicht nicht ganz so tief im Thema drin sind, unter dem Thema verstehen. Hören wir einfach mal an.
Free FM. Wir waren auf der Straße unterwegs und haben die Leute befragt zum Thema Inklusion. Die erste Frage war, wie gehen Sie mit Menschen mit Behinderung um?
Eigentlich ganz.
Den hat man
was
schon.
Was bedeutet für Sie Inklusion?
Ja, es ist wichtig, finde ich, weil es ja ganz normale Menschen sind. Und die können ja nichts dafür. Und denen tut es ja nur gut, wenn man sie mit einbezieht.
Dass eigentlich jeder Mensch eigentlich irgendwie behindert ist. Es gibt keine unbehinderten Menschen. Jeder hat seine Macken. Der eine sieht man es, der andere nicht. Also, es gibt für mich keine Inklusion.
Ja, einfach ein bisschen auch die Gemeinschaft einfach so mit integrieren.
Im Grunde muss man, denke ich, alles Mögliche machen, damit ein möglichst normales Leben für behinderte Menschen möglich ist. Also, dass sie nirgends ausgegrenzt werden. Nicht im Alltag, nicht in Beruf, Schule.
Free FM.
Ja, ich sehe, Oliver, du hast gerade einmal heftig ja genickt oder doch auch irgendwie Reaktion bei euch?
Waren jetzt ein paar bemerkenswerte Aussagen dabei. Ja. Also jetzt hat ja eine Dame gesagt, ja, jeder ist behindert.
Ja. Ja, die Dame mit dem leichten Schweizer Akzent. Also das fand ich nett, weil sie eben diesen Aspekt gebracht hat der Vielfalt, dass eben also ja die eine wahrscheinlich etwas ältere Dame mit ja, die sind ja auch normal. Ja, das ist immer nett gemeint, aber ich sag mal einfach aus so einer Bemerkung mit jeder hat irgendwas, bei manchem sieht man es, bei manchen nicht, da höre ich dann mehr raus, dass sich jemand schon mit dem Thema Vielfalt in der Gesellschaft auseinandergesetzt hat innerlich. Und das ist so ein Thema, also ja, wenn die Hörer da auch den schlimmsten Chauvinisten in ihrem Bekanntenkreis fragen, was er von der Emanzipation der Frau hält, da wird keiner sagen, ich bin dagegen, ja. Also man muss die Menschen Menschen immer an ihrem Handeln erkennen, nicht an dem, was sie dann in die Mikrofone auch bei so einer Straßenumfrage sagen. Ja, also deswegen, das ist natürlich gut. Ich glaube jetzt auch nicht, dass man da tatsächlich, wenn man so allgemein fragt, ja, wenn man dann so spezielle Themen abfragt, dann denke ich, hätten wir auch noch ganz andere Antworten gehört. Aber so, und das denke ich, ist ja schon mal eine Basis, auf der man aufbauen kann, ist unsere Gesellschaft so aufgestellt, dass die mehrheitliche Meinung ist, dass Menschen mit Behinderung, naja, schon irgendwie dazugehören. Und also da müssen wir halt schon noch weiterkommen, würde ich sagen, ja.
Also wenn man das jetzt so hört, zu meinem Gefühl nach, hat man das Gefühl, viele Menschen haben sich damit schon befasst und so viele ist es auch schon relativ normal. Man könnte das Gefühl haben, wir sind schon relativ weit gekommen. Was ist denn so euer Eindruck, vielleicht jetzt auch mal ein bisschen über den Tellerrand Ulm hinaus, aber gleich auch sehr konkret nachher in Ulm, wo stehen wir denn eigentlich mit dem Thema Inklusion? Sind wir schon so, dass wir einen guten Fortschritt erreicht haben? Sind wir noch relativ aus eurer Sicht weit am Anfang? Und vielleicht auch so einen kurzen Abriss, wo stehen wir in Deutschland oder auch in Ulm im Vergleich vielleicht zur Welt? Versuchen wir da mal gerade so ein bisschen so einen Fortschrittsstatus irgendwie zu bewerten. Könnt ihr das so irgendwie so ein bisschen einschätzen?
Also ich kann es, glaube ich, eher, sage ich mal, vom rechtlichen Rahmen her einschätzen. Und da hat der Gesetzgeber zumindest Maßnahmen auf den Weg gebracht, die uns dem Ganzen ein Stück näher bringen. Also zum Beispiel gibt es eine Vorgabe, dass der öffentliche Nahverkehr bis zum Jahr 2022 barrierefrei gestaltet sein muss. Also das ist ja noch nicht hundertprozentig, wenn ich es jetzt mal konkret runterbreche, auf Ulm im Innenstadtbereich, wenn Sie jetzt an einer vielbefahrenen Achse sind, zum Beispiel an der Straßenbahnlinie, dann sehen Sie, dass die meisten Haltestellen dementsprechend, was man, da geht es ja auch wieder um eine Definition, was man dann in der DIN-Norm mal als möglichst barrierefrei oder barrierearm definiert hat. Also da sind die Randsteine höher, damit der Einstieg ins Fahrzeug gering ist. Da gibt's, das ist Ihnen sicher schon aufgefallen, immer vorne am Rand ist so ein geriffelter Streifen. Das ist ein Aufmerksamkeitsstreifen für Menschen mit Sehbehinderung. Die wissen, ah, okay, hier ist die Kante und da kommt dann die Einstiegsmöglichkeit. Sowas zum Beispiel. Je weiter Sie dann rausgehen, ich sage mal irgendwo in Wohngebiete raus, desto spärlicher ist der bisherige Zustand und da ist im Grunde genommen auch klar, was die Verantwortlichen dann eben bis zu dieser Zeitfrist machen müssen. Das ist das eine. Oder es gibt eben, wie gesagt, gesetzlich die Möglichkeit, dass auch ein Kind mit Handicap in einer normalen Schule beschult werden kann. Da kann die Kirstin natürlich aus der Praxis wesentlich mehr dazu sagen. Also ich sag mal, die rechtlichen Voraussetzungen sind da und wie du bereits gesagt hast, man soll die Leute ja auch an ihrem Handeln messen. Ich glaube, wenn es dann zum Schwur kommt, dann gibt es doch noch die eine oder andere Unwägbarkeit.
Oh ja, das kann man durchaus so sagen. Also gerade weil der Oliver das gesagt hat mit dem Schulsystem, ja, UN-Charta, ein Menschen, ein Zugang zum inklusiven Schul- und Bildungssystem. Das ist die Forderung, wird jetzt, ich glaube, in Skandinavien zu 95% erfüllt. 95% der Kinder und Jugendlichen mit Behinderung werden da inklusiv an allgemeinen Schulen beschult. Bei uns in Deutschland sind es irgendwie im Durchschnitt, glaube ich, jetzt gerade 30%, also lass es 35% sein. In Baden-Württemberg geht es auch so um die 30-35%. Ich denke, Ulm ist im Durchschnitt, wüsste jetzt keine anderen Zahlen. Dann sage ich mal ein Beispiel, gerade für eine Kommune, die da sehr weit ist. Also die Stadt Jena in Thüringen hat eine Inklusionsquote in ihren Schulen von 82%. Weil die sich vor 10, 15 Jahren mal vorgenommen haben, aus der Geschichte ihrer Jena-Planschulen, dass sie ein inklusives lokales Schulinitiative starten und da eben ihre Bildung inklusiv ausgerichtet haben und die notwendigen Maßnahmen dafür ergriffen haben. Also um sie herum in Thüringen Durchschnitt Inklusionsquote 27-28%, in Jena dann 84%. Oliver weiß und die sich in dem Thema auskennen, Schule ist jetzt ein Thema, wo die Kommune gar nicht so viel entscheiden kann. Also das ist jetzt nicht das, sage ich immer, das absolute Hoheitsgebiet, weil da noch das Land mit rein regiert ganz stark. Aber das sieht man halt, was Kommunen tatsächlich auch leisten können, was sie umsetzen können. Jetzt bei uns, da kann ich einfach mal wirklich tatsächlich jetzt von meinem Sohn erzählen, ja, der als Kind mit Lernschwierigkeiten an eine Regelschule gekommen ist, nachdem er 5 Jahre lang gegen meinen Willen, eben weil damals noch die gesetzliche Lage so war, als Sonderschüler unterrichtet wurde. Dann ist er in die Regelschule gegangen und jetzt ist er in der 9. Klasse Hauptschule, wird jetzt die 9. Klasse nochmal wiederholen und dann wird er die Schule verlassen, ohne seine volle Schulpflicht erfüllt zu haben, weil es keine Möglichkeit mehr gibt. Es gibt, und nur weil er die 5. Klasse sozusagen wiederholt hat, ist er jetzt auch noch mal ein Jahr jünger, sonst würden ihm 2 Jahre Schulpflicht und damit auch Schulrecht fehlen, die nicht umgesetzt wird, es sei denn, wir würden ihn zurück auf die Sonderschule schicken. Wir haben uns entschieden gegen das Sondersystem für unser Kind und deswegen kann er sein Schulrecht nicht wahrnehmen. Das ist also einfach diese große Lücke zwischen theoretischem Anspruch und praktischer Umsetzung. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Punkte, die man dann aufzählen kann. Ich habe das Beispiel mit dem Wohnen schon gebracht. Ich glaube, man kann es in jedem Bereich dann eben zeigen, dass es noch ein ganzes Stück fehlt an der tatsächlichen Umsetzung der Ziele, die dann doch oft kommuniziert werden, aber die halt so allgemein und so unverbindlich auch von unseren Politikern dann oft in ihren Reden genannt werden, dass man dann eben nur an den Handlungen erkennen kann. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie das neue Teilhabegesetz ausschaut. Ja, da ist zum Beispiel dieser Punkt Peer-Beratung. Also es sollen unabhängige Beratungsstellen unterstützt werden vom Staat, damit sich Menschen mit Behinderung gegenseitig beraten können und unabhängig diese Beratung stattfindet von den Einrichtungen, die auch die Leistungen erbringen und die damit ja automatisch in einem Interessenskonflikt stehen. Ja, die hat man beschlossen, aber man hat auch eines, sage ich jetzt mal, so strikte Förderkorsett gestrickt, dass tatsächlich betroffenen Verbände nur unter ganz großen Schwierigkeiten und die meisten eben gar nicht diese unabhängige Beratungsstellen aufbauen können. Und darum sage ich immer, der Teufel steckt im Detail. Also man kann das natürlich alles schon beschließen und als Ziel ausgeben, aber zählen tut für uns dann nur, was tatsächlich in der Realität auch verwirklicht werden kann, für uns als Betroffene.
Ja, gut. Ich denke, das Thema Ulm, Max, wolltest du noch gerade was sagen?
Ich wollte nur fragen, nachdem ja offensichtlich du sagst, es gibt noch so viele Punkte, wo erweitert werden kann, gibt es für dich irgendeinen Bereich oder einen Punkt, wo du sagst, das wäre dir eine Herzensangelegenheit oder da siehst du noch die größte Schwäche, die, sag ich mal, in naher Zukunft als erstes eigentlich nachgebessert werden sollte?
Also es gibt ganz viele Punkte und natürlich liegt mir als Angehörigenvertreter immer der Punkt, der jetzt meinen Angehörigen direkt betrifft, am meisten, sage ich mal, oder am nächsten. Damit tue ich mich am intensivsten auseinandersetzen. Aber es gibt einen Punkt, denn ich bin ja auch Freundin von und Tante von und da habe ich eben auch Menschen mit schwersten Behinderungen und die werden in der Diskussion bis jetzt häufig weder mitgedacht noch mitgeplant, teilweise auch von den anderen Interessensvertretern gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also das ist wirklich so ein Punkt, wo ich sage, ja, das fällt häufig hinten runter. Ja. Ansonsten kann man schon, würde ich sagen, diesen Bildungsbereich, den sehe ich als wahnsinnig wichtig an, auf die Zukunft. Denn ich merke das halt bei meinem Sohn, ja. Wer zusammen ihn kennt schon seit 10, 15 Jahren, der hat überhaupt kein Problem, der kann auch ganz anders umgehen. Wenn mein Sohn oder wenn in 2 Generationen ein Mensch mit dieser Einschränkung sich einen Job sucht, dann wird es was anderes sein, wenn er auf lauter Kollegen trifft und auf lauter Vorgesetzte und auf lauter Sachbearbeiter, für die das vollkommen normal ist, dass sie mit Menschen unterschiedlichster Behinderung aufgewachsen sind, schon als Kinder gespielt haben, später nebeneinander gelernt haben und auf dem Pausenhof waren, auf Klassenreise. Das ist dann wirklich Normalität. Sowas muss wachsen. Und deswegen ist mir so frühkindliche Bildung, also Kita, Schule und so, ein großes Anliegen. Da wäre zum Beispiel auch mein Anliegen, dass die Stadt Ulm eine Initiative startet, mehr Kinder mit Behinderung tatsächlich in die Kitas zu bringen, die stärker zu unterstützen, dass es nicht mehr passieren muss, dass eine Mutter bei mir anruft und sagt, ja, die Kita-Leiterin hat mir gesagt, mein Sohn ist zu behindert für den Kita. So Behinderte, wenn die so arg behindert sind, dann müssen die natürlich auf den Sonderkindergarten. Also da würde ich mir wünschen, dass es da an der Stelle jemanden aus der Abteilung Kita der Stadt Ulm gibt, der auch raushüpft wie das Teufelchen aus der Kiste und sagt, ich nehme sie an der Hand, ich unterstütze sie, ich sorge dafür, dass es jetzt eine gute Lösung gibt.
Ich würde sagen, das Thema, wie inklusiv oder wie gut ist Ulm an der Stelle, packen wir gleich an. Wir spielen nochmal Musik. Oliver, jetzt gucke ich dich an, jetzt spiele nämlich deine Musik.
Oha, okay.
Vielleicht ein paar Worte von dir dazu. Wir haben von dir eine CD mitgebracht. Sag ganz kurz was dazu.
Ich war so frech, dir einfach mitzubringen. Genau, ich habe ja auch noch ein Leben in meiner kargen Freizeit. Es ist so, ich mache mit einem Kumpel zusammen Musik. Wir sind ein schwäbisches Duett, nennen uns deswegen auch intelligenterweise das Duo. Wir covern eigentlich englischsprachige Popmusik so ab die 60er aufwärts, machen aber schwäbische Texte drüber, die mit dem Original, ja, ich sag mal, üblicherweise wenig gemeinsam haben. Und wir spielen in naher Zukunft, sprich am Mittwoch, den 19. Juli um 19.30 Uhr im Canapé-Café in der Söflingerstraße. Das ist ja auch so eine Quartiersinitiative, die wir gern mit einem Auftritt unterstützen. Also wir spielen da ohne Gage, der Eintritt ist wie immer frei, weil die eben gesagt haben, wir machen auch Kultur für, sage ich mal, Leute, die weniger betucht sind. Und ja, einfach mal reinhören.
Ja, hören wir doch.
Ja, Musik von unserem Gast, Olli, von dir, die Band, das Duo.
So ist es.
Hab ich's richtig gesagt?
Ja. Ja, und wir haben schon gesagt, wir wollen jetzt ein bisschen sprechen über Ulm. Inklusiv ist Ulm bereits. Auch hier haben wir noch vorweg eine kurze Umfrage, die der Dominik auf der Straße gestartet hat. Hören wir mal rein.
Inwiefern ist Ulm behindertengerecht, beziehungsweise was könnte man besser machen?
Also, ich sehe hier zum Beispiel nicht für Blinde, keine Streifen für Blinde. Das ist mir gerade aufgefallen in der Stadt.
Es lässt vieles zu wünschen übrig, aber Ulm selber ist schon sehr gut dabei bei Betreuung von Behinderten.
Ja, vielleicht am Bahnhof. Ich bin jetzt da nicht so, behindertengerecht, kann ich Ihnen jetzt nicht so sagen.
Ja, man müsste viel besser machen. Zum Beispiel, was weiß ich, an den Bahnhöfe, an der öffentlichen Gebäude. Es gibt noch viel Bedarf, was besser zu machen.
Ich finde eure Wege toll. Also super. Auch für Rollstühle, für eigentlich für alles. Super toll.
Free FM.
Ja, soweit das, was auf der Straße die Menschen gesagt haben.
Spannend.
Oliver, ich sehe bei dir auch ein Nicken und Erstaunen. Du bist jetzt der Ansprechpartner in gewisser Weise, natürlich nur der Inklusionsbeauftragte.
Ich bin an der Stelle, der das abkriegt, muss ich dazu so sagen. Aber ist okay, ja. Ich habe mir da jetzt eine ganze Menge mitnotiert. Erster O-Ton war, es fehlen Streifen für Blinde. Das ist tatsächlich ein spannender Punkt. Also es ist nicht so, dass man überall und an jeder Stelle immer einen Orientierungsstreifen braucht, weil blinde Menschen orientieren sich zum Beispiel immer da, wo eine Bordsteinkante ist oder wo sie eine Hausfassade haben. Also solange nicht, keine Ahnung, jetzt ein Kaffeebetrieb ist, wo dann im Sommer davor Tische stehen, dann geht's natürlich nicht. Aber es gibt dann tatsächlich Stellen, wo die sich relativ schwer tun. Da erinnere ich mich ganz konkret, dass im Frühjahr Vertreter des Blindenverbands auf mich zugekommen sind und gesagt haben, jetzt im Zuge dieser riesigen Baumaßnahmen und wo im ganzen Bereich vom Bahnhofsvorplatz sich ja auch die Wegeführung, ich sag mal, alle Nase lang ändert, nehmen die als Einstieg in die Innenstadt eine andere Haltestelle, und zwar vorne an der Steinernen Brücke. Das heißt, da fahren die üblicherweise hin, dann steigen sie aus und dann müssen die bei der Glöcklerstraße rüber. Das ist die Stelle, wo die ganzen Fernbusse parken können. Mhm. Und wenn sie das sich fast geistige Auge führen, da stehen die auf einmal auf einem riesigen Platz. Und dann wird es für einen Sehbehinderten schwierig. Was für uns ganz toll ist, wenn man sagt, hier kann man sich ja mal bewegen. Da hat der nämlich genau keinen Orientierungspunkt. Und da bin ich zum Beispiel gerade dabei, mit der Stadt zu besprechen, inwiefern man da an den Stellen, wo es wirklich gar keine Orientierungsmöglichkeit gibt, noch eine Nachbesserung machen, dass die über diese Haltestelle dann bis rein in die Fußgängerzone kommen. Und das ist ein Punkt, den die im Moment ganz stark frequentieren. Und das wird auch sicher die nächsten Jahre noch weitergehen, bis diese ganzen Baumaßnahmen abgeschlossen sind. Dann ist der Bahnhof angesprochen worden. Wenn ich jetzt sage, der Ulmer Bahnhof ist vom Thema Barrierearmut suboptimal, dann ist das, glaube ich, gnadenlos übertrieben. Also ich bin ja jetzt auch kein Ulmer, ich pendel eher von außen ein, aber schon als ich meinen Job angetreten habe, ich pendel immer mit der Bahn, ist vielleicht in dem Musikstück auch deutlich geworden, bin in Ulm ausgestiegen an diesem Bahnhof und habe gedacht, das kann jetzt nicht wirklich, kann jetzt echt nicht wirklich euer Ernst sein. Also da gibt's ja, man muss ja überhaupt, wenn man barrierefrei aufs Gleis kommen will, erstmal wissen, wo sind die Zugänge dazu. Und es sind auch noch die ersten paar Gleise, die überhaupt barrierefrei zugänglich sind. Das heißt, wenn Sie auf eins der hinteren Gleise müssen, brauchen Sie immer den Mobilitätsservice von der Bahn. Das sind nette und kompetente Leute, die Ihnen helfen. Mhm. Wenn Sie rechtzeitig reservieren, wenn das alles so klappt und wenn der Zug, den Sie nehmen wollen, dann tatsächlich auch die behindertengerechte Ausstattung hat, weil da kann's auch mal passieren, dass dann halt 2 Stunden vorher durchgegeben wird, okay, behindertengerechtes Abteil oder behindertengerechtes WC ist heute nicht vorhanden. Und dann sitzen Sie da als Betroffener. Also an der Stelle gibt es, glaube ich, noch viel zu tun. Ich weiß, dass geplant ist in dieser Fußgängerüberführung, die es ja da neben dem Bahnhof gibt, dass es von da in naher Zukunft dann Aufzüge zu den einzelnen Gleisen runter geben soll. Wenn das mal verwirklicht ist, dann wären wir an der Stelle vielleicht schon mal ein ganzes Stück weiter. Was öffentliche Gebäude ist genannt worden, was das anbetrifft, kommt bei mir wenig an, dass Leute sich beschweren über Barrieren in öffentlichen Gebäuden, wo sie nicht reinkommen. Und ich glaube, immer dann, wenn die Stadt was modernisiert, saniert oder neu baut, dann beherzigt sie die Vorgaben von einer barrierefreien oder barrierearmen Bauweise auch weitestgehend. Dass die Wege toll sind, ist ein Kompliment, das ich gern weitergebe, aber das ist eigentlich, und das sieht man ja auch in den Medien immer so ein gewisser Dauerbrenner. Also wie gesagt, der Innenstadtbereich ist für Menschen mit Einschränkungen oft nur schwer passierbar. Es gibt einfach auch Probleme mit Wildparkern und so weiter. Und man könnte sicher auch noch eine Verbesserung in der Infrastruktur, was Hotellerie, Gastronomiebetriebe, was auch behindertengerechte Toiletten und so weiter angeht. Also da gibt es schon schöne Beispiele, aber da kann man sicher auch noch eine Schippe drauflegen.
Also ich denke auch, diese Mobilität im öffentlichen Raum ist ein Teil des Themas, aber eben nicht ganzes. Das ganze Thema, die Kommune hätte noch ganz, ganz viel Luft nach oben, sag ich jetzt mal, ob das jetzt zum Beispiel das Thema Wohnen angeht, wenn zum Beispiel ein Bebauungsplan vorschreiben würde, dass zumindest alle Erdgeschosswohnungen barrierefrei gestaltet werden müssten, zwangsweise, dann wäre das ein Thema, wenn man zum Beispiel jetzt in neuen Wohnquartieren, die entstehen, das hatten wir in der Vergangenheit im Kuhberg, das geht jetzt am Eselsberg, da in dem ehemaligen, wie hieß die Kaserne schnell?
Ja, genau die.
Ja, genau. Also mir fällt der General jetzt gerade nicht ein. Also die Kaserne am Eselsberg, die jetzt umgebaut wird in Wohnbebauung, da unterhalb der Uni, bietet sich geradezu an für eine inklusive Wohngemeinschaft, über die der Oliver und ich nochmal ausführlich sprechen werden. Das wäre ein Punkt. Aber auch solche, sage ich jetzt mal, ganz einfache Maßnahmen, dass jede Ausschreibung der Kommune als Teil innehat, dass eben die Firmen, die den Auftrag haben wollen, ihre gesetzliche Quote an Menschen mit Behinderung erfüllen müssen, besser übererfüllen und dass das auch eben, Einfluss macht auf die Vergabe. Also das sind einfach so Dinge, wo Kommunen das durchaus steuern können, wenn man eben dem Thema die nötige Priorität auch einräumt.
Vielleicht ganz kurz, wir haben schon online Feedback gekriegt, und zwar Kopfsteinpflaster ist so ein Problem für Leute mit Rollstuhl. Ja. Also Fußgängerzone, wenn ich das richtig interpretiere, Oliver.
Genau.
Ja. Das ist absolut wohl, sieht vielleicht hübsch aus mit dem Kopfsteinpflaster, aber
ja, das sind jetzt die zwei Interessen, die da aufeinanderprallen. Also ich denke, dass es zum einen dann schon auch Aspekte vom Denkmalschutz gibt, die da mit reinspielen, wo man sagt, okay, das ist halt nun mal dieses tralala historische Pflaster. Es gibt durchaus Beispiele von Kommunen, dass man auch ein Kopfsteinpflaster so verfüllen kann, dass es einigermaßen eben ist und zum Beispiel von Menschen, der im Rollstuhl oder auch mit einem Rollator oder einem Kinderwagen unterwegs ist, ist nicht immer nur der Rollstuhlfahrer, den das betrifft, dass man sich da dann besser fortbewegen kann. Oder es gibt Beispiele, dass man dann einfach sagt, okay, man hat einen großen Platz und dann macht man wenigstens auf dem Platz einen Streifen, der eben asphaltiert ist. Das ist umgangssprachlich, sagt man Rollatorstreifen dazu. Also da gäbe es schon noch einiges, was man machen könnte. Und die Kirsten hat mal bei dem einen Punkt, Arbeitsquote, das ist mal im vorigen Blog schon auf der Zunge gelegen. Es gibt da eigentlich eine gesetzliche Verpflichtung, dass man sagt, 5% der Arbeitsplätze, die ein Arbeitgeber anbietet, sollen mit Menschen, die schwerbehindert sind, besetzt werden. Und Baden-Württemberg steht da insgesamt nicht gut da, und ich habe am Anfang des Jahres auch mal Vergleichszahlen der Kommunen und Landkreise in Baden-Württemberg gekriegt. Also Ulm und der Alb-Donau-Kreis sind ganz, 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 ganz weit hinten, was diese Quote betrifft. Bei, ich glaube, 3,4% oder 3,5% sind wir in Ulm. Und es ist einfach immer noch so, dass ein Arbeitgeber sich lieber über die Ausgleichsabgabe, die er dann entrichten muss, wenn er diese Quote nicht erfüllt, sozusagen von der Verantwortung freikauft, und dann sagt, dann habe ich das Problem nicht, dass ich, da gibt es ja dann diese altbekannten Ängste, der braucht irgendwie eine Sonderausstattung und den kann ich nie mehr kündigen und was weiß ich was. Also das sind ja so die gängige Vorurteile. Da gibt es Fachleute, die Betriebe beraten und unterstützen, also da wird eigentlich keiner im Regen stehen gelassen, und diese Klischees, also habe ich einen Behinderten in meinem Unternehmen, kriege ich nicht mehr raus, das stimmt auch alles überhaupt nicht. Aber wie gesagt, im Moment ist der Trend eher nur so, dass die Leute sagen, dann löhne ich lieber diese Ausgleichsabgabe, und dann ist der Fisch von mir putzt, und das ist eigentlich ein Jammer.
Mhm. Ja, vielleicht mal die andere Seite, die man nicht so sieht, wie jetzt vielleicht gerade die bautechnischen Aspekte, Schulen, gemeinsame Schul-Ausbildung. Wie sind wir denn, oder gibt es da jetzt auch konkrete Beispiele, die wir herausstellen können, wie sind wir denn da in Ulm ausgestellt? Wir haben schon ein bisschen, Kirsten, auch von deinen konkreten, ja, mit deinem Sohn ein bisschen was gehört. Vielleicht so ganz kurz, gibt es irgendwo hervorragende Projekte oder tolle Projekte, die wir einfach unbedingt auch nennen müssen und sagen kann, hier läuft das schon sehr schön, so ist es vorbildlich. Könnt ihr da irgendwie so ein paar Highlights oder auch ein paar, wir haben noch 5 Minuten, Dinge, die schon toll laufen, irgendwie mal herausgreifen, oder Dinge vielleicht an sie, wo er sagt, das läuft dann noch gar nicht so gut. Einfach da noch ein paar konkrete Dinge, Ulm, Inklusion, was euch da so in den Kopf kommt, was euch da so einfällt.
Ja, also gerade was so den Kinder und den Schulbereich angeht, dann würde ich sagen, dass jetzt im Vorschulbereich das schon so ist, dass die Grundkonzeption der Stadt Ulm ja eine gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung vorsieht, dass es auch zahlreiche Angebote gibt für im Rahmen des Fortbildungsprogramms der Stadt Ulm für Inklusion und Heterogenität in Kitas. Das ist das, was schon gut läuft, also das muss man durchaus auch loben. Der Punkt, wo ich sage, da ist Luft nach oben, ist, dass man jetzt eben anfängt, tatsächlich an alle Kinder und Eltern zu denken, auch mit stärkeren Einschränkungen, dass man denen dann auch hilft, dass auch diese Kinder dann in die allgemeinen Einrichtungen kommen. Das ist einfach so ein Punkt, wo man dann auch mal über diese Grenze im Kopf als Fachmann oder Fachfrau rausgehen muss, eben sich tatsächlich wirklich mit diesem Thema befassen und dann feststellen, dass eben Inklusion keine Grenzen hat. Inklusion ist dann, wenn wirklich alle dazugehören und nicht diejenigen, die mithalten können. Also wenn ich erzähle zum Beispiel, dass mein Sohn auf die Regelschule geht, dann ist garantiert die nächste Frage, ja, kann er denn da mitkommen? Nein, kann er natürlich nicht. Ja, also das ist aber auch nicht das Thema. Ja, also dieses Mitkommen, die Kinder müssen nicht mitkommen, weder in der Krippe noch in der Schule, sondern die Umgebung muss so gestaltet werden, dass sie dabei sein können. Im Schulischen ist da noch deutlich mehr. Also je älter die Kinder werden, desto mehr, sage ich mal, Luft nach oben entwickelt sich. Ja. Grundschule gibt es, also könnte ich jetzt einzelne Beispiele aufzählen, was jetzt ungerecht wäre, weil ich ja nicht alle Situationen kenne und dann vielleicht die allerbeste überhaupt noch nicht kennengelernt habe und verschweigen würde. Deswegen mache ich das auch nicht. Aber da gibt es schon einige, wo es wirklich gut läuft. Da gibt es auch einige, wo das, sage ich jetzt mal ganz klar, eben nur auf dem Papier steht, die Inklusion, wo die Kinder dabei sind und trotzdem, man kann auch dabei sein und da dann ausgeschlossen werden. Das geht sehr leicht. Aber es gibt auch gute Beispiele im fortgeschrittenen, also in den fortführenden Schulen werden die Beispiele dann weniger. Und wie gesagt, für mich persönlich ist das Thema.
Da ja. würde ich nur einen einzigen Satz anschließen, weil ich glaube, das ist aus dem, was die Kirsten gesagt hat, sehr deutlich geworden. Man kann Voraussetzungen schaffen, dass ein Gebäude barrierearm ist. Man kann gucken, dass eine Transportmöglichkeit für die Kinder zur Schule besteht. Aber trotzdem, es steht und fällt dann auch zum Beispiel auch mit dem Engagement der Lehrer und einfach der Fachkräfte vor Ort. Und da wird nochmal deutlich, dass Inklusion einfach eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist.
Mhm. Vielleicht ganz kurz auf die letzten 20 Sekunden URL oder Website oder Kontakt, wo man sich hinwenden kann noch an euch. Gibt es eine URL irgendwo?
Ja. info@inklusioninulm.de, da erreicht man mich.
Und mich erreichen Sie über die Stadt. Das ist o.arnold mit d hinten @ulm.de.
Prima, wir sind durch. Das war der Lokaltermin für heute. Ihr wart, sagt mal schön den Namen.
Ja, Kirsten Jakob von Inklusion in Ulm.
Und Oliver Arnold, Inklusionsbeauftragter der Stadt Ulm.
Und wir waren
Maximilian Strauß und
Michael Trost. Das war der Lokaltermin für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagnachmittag. In 8 Sekunden geht es weiter mit der Plattform. Wir sagen Tschüss und bis bald.